Los geht's. Alles klar, willkommen alle. Wir reden heute über das Vital Bracelet oder das Vital Bracelet Ökosystem. Es gibt eine Menge zu tun, also los geht's. Das ist eine Art Fitnessarmband von Bandai von das Vital Bracelet mit Digimon und verschiedenen Charakteren und verschiedene Anime-Charaktere auf dem BI. Das heißt, wenn man kann seine Charaktere auf beim Üben auf andere Sachen trainieren. Man kann Content von Karten runterladen. Das sind Flash-Speicher, die auf Platinen und montiert sind als SD-Karte quasi. Und es gibt eine Spezialkarte, die das kopieren kann von einer auf die anderen. Es gibt einige Apps, die Charaktere speichern und online verteilen können und mit dem Bracelet kommunizieren können. Wie sieht so ein Innen aus? Die erste Generation hat Digimon und Digiblades V-Versions. Im Prinzip haben die alle die gleichen Inhalte, die gleichen Hardware. Das große Runde ist ein Chip on Board. Das ist ein General Plus GPCE 16-Bit-Mikrocontroller. Das orangefarbene ist ein Flash-Speicher, der Code und Bilder enthält. Wir haben einen NFC-Tag von NXP und einen Beschleunigungssensor von Xilan und das übliche Powerzeug. Der Unterschied, das erste Version hat einen Bosch-Sensor benutzt und der zweite dann einen anderen von Xilan. Ähnliches Pinout, aber andere Register. Davon abgesehen gibt es ein Farbdisplay über SPI angeschlossen und die NFC-Antenne wird drüber gelegt. Auf solchen LCD-Display-Spielzeugen ist ein Flash-Speicher, weil jedes Bild in Farbe ungefähr 16 mal so groß ist wie Schwarz-Weiß-Bilder. Und da ist meistens wird es extern programmiert, anstatt das auf dem Chip on Board reinzubauen. Das heißt, entweder man benutzt so einen Flash-Programmer und nimmt so einen SPI-Clip oder man entlötet den und packt ihn in einen so einen extra Socket. Entweder man benutzt einen Entlötschmelze oder man nimmt Heißluft und dafür muss man aufpassen, dass man nichts anderes schmelzt. Für den SOP8-Sockeln gibt es 150 und 300 mm Abstände und man muss den richtigen finden. Schaut euch genau an, welche Version ihr habt. Besondere Warnung auf den CH341-Programmierer ist sehr verbreitet, aber auch irgendwie gefährlich. Er ist sehr langsam, es dauert Minuten, um einen Speicher auszulesen. Und einige haben ein schlechtes Boardlayout. Das heißt, anstatt von 3,3 Volt gehen 5 Volt auf die Datenleitung und es gibt keine Schutzschaltung. Wenn man den Chip verkehrt rum reinlegt, dann gibt es nur eine Sache, die euch vor Rauch beschützt, ist die Sicherung auf dem Board und die kann nicht immer funktionieren. Stattdessen gibt es den CH347, der ist deutlich schneller. Und hat dieses Problem mit der Spannung nicht. Es gibt immer noch keinen Schutz. So, und wenn man das beide in den Computer steckt, dann ist die Spannung immer an. Das heißt, seid vorsichtig, wenn ihr das an euren Laptop anschließt. Hier ist mein übliches Flash-Dumping-Setup. Was ich hier habe, ist ein XGE 48. Das ist deutlich sicherer, weil er den Chip für sich separat versorgt und auch ein besseres Interface. Ich habe hier diesen Clip, das ist ein Mono-Clip, der den Programmierer an den Chip verbindet mit normalen Kabeln. Das Problem ist, dass der Clip hat nicht explizit Pin 1 markiert. Das heißt, ihr müsst da selber drauf achten. Ihr seht auf dem Chip in der Ecke eine kleine Vertiefung. Meistens ist physisch rein, manchmal aufgemalt. Also guck genau hin. Eine Daumenregel ist Pin 1 auf Pin 1 überall. Während ich versucht habe, das auszulesen, hat es nicht geklappt. Und der Grund ist, dass die CPU mit dem Bus interferiert. Das heißt, wenn ihr eine Situation habt, wo ihr immer nur Datenmüll bekommt, dann versucht, den Reset-Pin zu suchen. Und der ist in diesem Board auf der Rückseite, das ein bisschen nervig war, den zu finden. Deswegen, und als ich ihn dann den Reset gehalten habe, konnte ich es ordentlich auslesen. Lassen wir uns über die CPU reden. Die läuft auf der MicroSP-Architektur, steht für Mikrocontroller und Signalprozessor, ist eine 16-Bit-Architektur, die in Lernhilfen verbreitet ist. Und sowas ist von VTech und Lernhilfen, die in verschiedenen Marken. Das bemerkenswerte Merkmal ist eine 32-Bit-Adressspeicher, was ungewöhnlich ist, weil normalerweise sitzt bei 16-Bit-Architekturen 16-Bit sind. Es gibt erweiterte Registriere und eine 4-Stage-Pipeline. Ganz oben seht ihr C-Code und ihr seht unten dann Assembler. Das Format im Assembler ist meistens in Algebra-Notation. Und meistens seht ihr das als Mnemonics-Code. Aber hier seht ihr Gleichheitszeichen. Und weil es nicht so viele Register gibt, hat es nur ein kleines Instruktionsset und macht Assembler-Schreiben eigentlich ganz spaßig. Es ist nicht super, super, aber es ist besser als ARM. So, um das jetzt zu reverse-engineeren, benutze ich Ghidra. Der Prozessor ist nicht eingebaut, also habe ich von Samuel Anderson ein Plugin gedownloadet. Die Dekompilation war nicht besonders toll. Man kann das nicht so richtig gut lesen und macht nicht so richtig Sinn. Also habe ich daran gearbeitet und jetzt dekompiliert es zu besser lesbarem C-Code. Es gibt immer noch einige Probleme. Es gibt 16 und plus 16-Bit-Pointer und Ghidra mag das nicht. Das heißt, einige Sachen sind immer noch so ein bisschen unschön. Und MicroNSP hat einen Sign-Flag und das zu konvertieren in etwas, was Ghidra versteht, ist nicht so super. Das heißt, wenn ihr If-Statements habt, dann macht es manchmal sehr komische Sachen beim Dekompilieren. Das heißt, manchmal muss man zum Assembler-Code gucken, um das sich rauszufinden, was eigentlich gemeint ist. So, Herausforderung, wenn man das Binary einliest, dann braucht man erstmal es gibt absolutes Adressieren, das heißt, man muss zur richtigen Adresse springen. Im MicroNSP gibt es drei verschiedene Absolut-Adress-Springen. Es gibt Funktionen, es gibt Go-To und es gibt Switch-Tabellen. Dort am Anfang ist ein Tabellenpointer zu 0033DD und das unten ist ein Ziel für einen Sprung irgendwohin. So, um die Adresse rauszufinden, kann man die entweder auseinanderschneiden in der Mitte und die oberen Bits nehmen und dann ist das die Basisadresse und das untere ist dann das Offset. Dann packt man das auf den Offset-Wert in Ghidra, guckt, ob das eine Funktion ist und dann, ob es gültig ist und dann ist fein. Wenn es gültig ist, dann verschiebt man den Speicherblock und dann habe ich die Adresse als Pointer definiert und der zeigt an die Funktion, die ich suche. Die Adressen und OTP sind in verschiedene Adressen gemappt und manchmal kommt der Flash-Chip zu besonders tiefen Adressen gemappt und je nachdem der GPC-Chip hat einen einmal einprogrammierbaren Speicher und wie figuren wir das jetzt aus? Ich scrolle durch die verschiedenen Funktionen und gucke, ob ich das zu irgendeiner Funktionalität oder ein Muster von dem Verhalten des Gerätes abbilden kann. Zum Beispiel am Anfang gibt es eine Eingangsanimation in 6 Bildern und dann gucke ich durch den Code und schaue mir an, gibt es irgendwas, was 6 Sektionen hat und ich komme dazu, wenn es zum Bildzeichnen kommt, aber im Prinzip verhält sich das zueinander und im Prinzip zeichnen die beiden, die Funktionsaufrufe Bilder und man sieht, dass es einige Daten vom SPI-Flash liest und auf die Art und Weise kriegt man raus, wie man die Grafiken lädt. Das heißt, man kann die Grafiken aus Flash sehen und weiß dann, was das Gerät macht. Und wenn man jetzt irgendwelche Aufrufe von diesem Zeichne-Bild-Funktion sieht, dann kann man herausfinden, wo im System dieser Aufruf gemacht wird. Und dann bekommt man eine Idee, was es an der Stelle zu tun hat.
Genau, und nachdem wir durch die ganze Firma durchgegangen sind und ein bisschen Code haben wir ein bisschen Code geschrieben, der den Flash modifizieren kann und haben es dann auch geschafft, das in den Flash reinzuschreiben. Und da sehen wir jetzt, dass er durch einige Adressen durchgeht und das alles in den Flash schreibt. Und tada! So, jetzt haben wir das komplette OTP-ROM in den Flash geschrieben. So, und jetzt, wo wir das ROM haben, können wir uns mal die Funktionalität angucken, insbesondere die DRM-Funktion darin. Und wir können uns angucken, wie das DIM-Signing funktioniert und dieses DRM. Genau, wie gesagt, also wir schließen ja Dinge an, um die Charaktere da rauszukriegen. Das heißt, die erste Implementierung von der Sicherheit hier ist, dass wir einen Header haben und da steht drin eine Hersteller-ID und eine Produkt-ID und solche Sachen. Und nur ein paar davon sind signiert, zum Beispiel auch die Kartennummern und Karten-IDs und solche Sachen. Das heißt, man kann nicht eine komplett eigene Karte machen, aber man kann all die anderen Inhalte der Karte ersetzen. Das war anscheinend ein Problem für Bandai. Also haben sie danach tatsächlich auch angefangen, auch die Sprites, die einzelnen Bilder zu signieren, aber tatsächlich nur mit einer relativ kleinen Signatur, das heißt, beziehungsweise nur einen kleinen Anteil davon. Das heißt, man kann tatsächlich einen Großteil der Dateien trotzdem wieder schreiben, man kann ein bisschen drumherum gehen um die signierten Sachen. Das andere Problem mit diesem Schema, mit dieser Art damit zu arbeiten, ist, dass man genau die einfach alle zusammen addieren kann und davon dann die untersten 8 Bit nehmen und in der Signatur. Und das lässt sich relativ einfach umgehen. Also man kann einfach die Differenz zwischen der einen und dem anderen Byte nehmen und dann die Differenz der Bits auf unterschiedliche Pixel aufteilen. Und dann sieht man, ehrlich gesagt, nicht so viel Unterschied, weil halt der Pixelunterschied minimal ist. Es benutzt hier HAMAC SHA-265 und das Ding damit ist, dass es ein symmetrisches Geheimnis benutzt. Das heißt, wenn das Geheimnis irgendwie bekannt ist, ist das ganze Ding nicht mehr sicher. Und das ist im OTP gespeichert. Das heißt, das ist komplett kaputt. Für das DRM ist es so, dass es jedes von diesen Armbändern mit einer Karte verbindet und man kann immer nur eine Karte auf einem Gerät benutzen. Das heißt, es nimmt die ID von dem NFC-Chip. Wenn ihr NFC kennt, jeder NFC-Chip hat eine eigene ID, eine einzigartige, dann liest das hier die entsprechende ID und schreibt das dann auf die Karte. Und das ist okay, aber die haben auch einen Fabriktestmodus und da gibt es einen Software-Testmodus und einen Hardware-Testmodus und beide davon können in diesen Sicherheitsslot reinschreiben und ihn aufheben. Das heißt, da haben sie ihr eigenes System selber ausgehebelt. Und das war so ein großes Problem, dass in dem ersten nächsten Release haben sie tatsächlich ein Notfall-Update rausgebracht, was diesen Fabrikmodus hinter einem weiteren anderen Modus versteckt, der nur in der Fabrik verfügbar ist. Das heißt, man kann danach die Sperren nicht mehr selber wieder auflösen. Genau, so, dann gucken wir uns das NFC mal ein bisschen genauer an. Das NFC hier drauf ist ein Antec I2C Plus Explorer-Chip. Das ist ein System, um zwischen I2C und NFC auszutauschen. Das heißt, wir können hier die Tags schreiben über I2C auf der App-Seite. Da wird einfach NFC benutzt und für die Übertragung, wenn man das in die App überträgt und dafür in das Menü für das Verbinden mit dem Armband geht, dann geht es in diesen Modus und dann kann die App die Daten auslesen und dann ein Kommando senden, dass es es geschafft hat, das auszulesen und den Charakter von dem Gerät löschen kann. Und als erstes sendet die App ein Kommando an das Armband, das jetzt geladen ist. Und auf dem NFC-Tag ist nicht genug Speicherplatz für die ganzen Sprites, also für die einzelnen Bilder. Das heißt, man muss da einen separaten DIMM-Chip für benutzen und sicherstellen, dass das geladen ist. Und danach schreibt die App die Charakterdaten in die App. Und die Sicherheit davon ist ein Tick-Passwort. Ist quasi in den 4-Byte-Pages von dem NFC-Chip, wo 16-Byte-Blocks drin sind, ist in dem ersten Block immer die Versionsinformationen und bestimmte Kommandos. Und danach ist es quasi passwortgeschützt mit irgendeinem Passwort. Und um dieses Passwort zu bekommen, wird das tatsächlich nicht lokal in der App berechnet, sondern die UID wird an einen Server geschickt und der sendet das Passwort zurück. Und der Rest davon ist auch verschlüsselt. Dafür wird AES-128 CTR benutzt. Und das wird tatsächlich auch immer nur auf dem Server verarbeitet. Das heißt, die App kann die Daten lesen, aber es kann sie nicht entschlüsseln, weil sie hat die Schlüssel dafür gar nicht. Das gibt nochmal ein bisschen extra Sicherheit, insofern als dass Leute nicht einfach ihre Tag-Inhalte verändern können. Aber all die Logik ist auch auf dem OTP-Chip. Und der OTP vom Gerät, und dadurch, dass wir das jetzt haben, ist es also auch öffentlich, der Schlüssel. Das andere NFC-Feature hier ist, dass es Felddetektion benutzt. Das heißt, wenn man also das Armband in ein NFC-Feld reinhält, also ein NFC-Laser oder ein Kreditkartenlesegerät, irgendwie sowas, dann geht ein Pin an dem Chip an, der sagt, ich bin jetzt in einem NFC-Feld. Und dann kann zum Beispiel irgendwas passieren, dann passiert was mit dem Charakter, ne? Also dann hat er eine gewisse Interaktion damit, quasi so als kleines Gimmick. Nichts wirklich Wichtiges, aber man kann quasi damit dann ein bisschen was machen, anstatt einen Knopf zu drücken, kann man einfach NFC ranhalten. Auf dieser Folie habe ich ein paar Experimente gemacht, als ich mit dem NFC rumgespielt habe. Da habe ich diesen Antec I2C Plus Explorer Board benutzt. Also das ist, es gibt quasi mit einem richtigen Telefon gibt es so einen Extra-Chip, den man daran löten kann. Und auf der anderen Seite ist ein Mikrocontroller und der hat im Endeffekt eine ähnliche Art von Workflow wie das tatsächliche Gerät, was es normalerweise machen würde. Und das andere ist die App, die wir im Endeffekt benutzt haben, um die Demo runterzuladen von den Chips. Und das macht quasi diese Passwortentschlüsselung und die Entschlüsselung der Daten auch. Und jetzt kann man sie hier sehen, die sind ausgelesen. Im November 2022 hat Bandai dann das nächste Armband rausgebracht, das noch dünner ist und wasserdicht und noch mehr unterschiedliche Franchises unterstützt und Marken. Und es hat jetzt auch Firmware-Upgrades über SD-Karte. Also man kann über eine SD-Karte neue Firmware aufladen. Also es gibt noch vielleicht noch einen neuen Schalter, aber vor allem alles, was man für so eine SD-Karte braucht. Und alles, was ihr, wenn ihr es vielleicht kennt aus der ersten Generation, es gibt einen Anschalter, aber weil es wasserdicht sein soll, muss alles, was mit Strom zu tun hat, natürlich ganz innen vom Gerät sein. Das heißt, die Hardware-Komponente, die Strom an- und ausschaltet. Das Erste, was ich als erstes also gemacht habe, ist also nochmal zu gucken, ob ich den OTP-RAM dumpen kann. Und ich habe den Code dafür ein bisschen modifiziert, aber ich habe im Endeffekt nur die Backup-Kopie von der Originalfirma bekommen. Also habe ich mir nochmal angeguckt, wie genau das ROM eigentlich auf den Flash zugreift. Und hier unten links kann man sehen, ich habe den Flash-Chip abgelötet und das dann auf so einem Sockel draufgesteckt. Das hat tatsächlich ein bisschen die Signalintegrität kaputt gemacht. Ich musste ihn leider wieder auflöten. So, das hier ist eine Logic Analyzer Aufnahme. Und was man hier sieht, ist, dass er am Anfang erstmal ein paar von den Bildern lädt, um sie auf dem Bildschirm zu zeigen, während er lädt. Und dann wird nach und nach die Firmware geladen, hier ein paar Bytes. Und da sehen wir, dass das, was hier passiert, so ein bisschen ähnlich ist wie diese Signaturverarbeitung von den Sprites. Also immer hier in diesen einzelnen 64 Kilobyte-Bereichen. Und da habe ich dann versucht, quasi einen Workaround zu finden, um die Checksum-Differenzen so ein bisschen auszuhebeln. Und so habe ich tatsächlich auch wieder geschafft, das OTP auszulesen und zu dumpen. Und ja, das soll angeblich ein sicheres System sein. Genau, dann gibt es hier noch ein Firmware-Rollback-System, das tatsächlich einfach die neue Firmware sowohl in den Hauptspeicher als auch in den Backup-Speicher schreibt und dann nur einen Signaturcheck danach macht. Und das Problem damit ist, dass wenn man beide Kopien der Firmware kaputt gemacht hat, dann gibt es danach gar keine Firmware mehr. Also ist das Gerät kaputt. Das haben sie tatsächlich bedacht und sie erlauben tatsächlich, dass man einfach irgendeine neue Firmware installieren kann, was natürlich auch das Rollback-System komplett kaputt macht. Genau, diese BAM-Signaturen, das sind spezielle Speicherregionen. Und da haben sie jetzt mal ein OTP-Locking hinzugefügt, also einen Sperrmechanismus für den OTP. Und sie haben quasi einen zufälligen Satz an Bytes genommen und die in dem Speicher sind. Und das ist also auf dem Flash-Chip in dem Speicher, da gibt es eine OTP-Sektion. Die meisten Leute wissen das gar nicht. Also wussten die meisten Leute tatsächlich das nicht und waren ein bisschen erfolgreich darin, die Diebe da von fernzuhalten. Aber es ist tatsächlich nicht durch einen physischen Chip geschützt, weil es gibt kein einzigartiges ID-Feature auf diesen Chips. Das heißt, sobald man weiß, dass es das OTP gibt und es runterlädt, kann man all die Daten nehmen, auf einen neuen Chip schreiben und man hat einen Klon. Aber tatsächlich sieht es nicht so aus, als ob sehr viele Leute das gemacht hätten, während die Apps aktiv waren, weil vieles davon ist auf dem NFC-Interface sichtbar. Das heißt, es wäre möglich, tatsächlich Leute aus dem System auszuschließen, die geklonte Chips benutzen. Und es ist immer noch nicht ganz sicher, weil die ganzen HMAC-Schlüssel sind ja im OTP-RAM und deswegen nicht und deswegen jetzt öffentlich. Genau, dann gucken wir uns mal die Apps an. Da gibt es diese drei unterschiedlichen, das Lab, das VBC-Lab und die VB-Arena. Die ersten beiden sind eigentlich nur dazu da, Charaktere zu speichern. Es gibt also irgendwie eine begrenzte Anzahl an Charakterslots im ersten Bio-Bracelet. Wenn man mehr haben möchte, dann muss man sie, weil die begrenzt sind auf der Armband, muss man den Rest in die App laden. Genau, man kann in der Arena kann man gegen unterschiedliche Dinge kämpfen. Da gibt es dann irgendwelche organisierten Kämpfe mit Gruppen oder sowas. Aber tatsächlich die VBC-Lab-App ist eine Offline-Version und das kommt mit einer Datenbank. Und da dachte ich mir, dass das wahrscheinlich eigentlich so aussieht wie das, was sie in der Online-Version benutzt hätten. Und anstatt einen HTTP-Server zu benutzen, um all die Server-Side-Sachen zu benutzen, haben sie das alles durch .NET-Code gemacht, mit ein paar Remote-Funktionen. Genau, und dann VB Arena ist die, die die beiden ersten ersetzt hat. Da wird dann ein sogenanntes GS2 benutzt, Game Server Services nennt sich das. Aber sie haben auch eine selber gebaute API und die ist ein bisschen seltsam, weil sie authentisieren, indem sie die Daten zwar verschlüsseln, aber sie benutzen tatsächlich nicht das User-Token für manche von diesen Operationen. Das heißt, wenn man die User-ID von irgendjemandem kennt und die wird zum Beispiel auch auf dem Splash-Screen gezeigt oder auf Social Media, weil Leute super häufig auf Social Media Screenshots hochladen, dann kann man tatsächlich die ID einfach hochladen und das zum Server submitten und zum Beispiel einen Account löschen. Ja, also VB Arena ist ein bisschen auch chaotisch und kaputt. Und zum Beispiel die Schlachten da, die werden auch nicht getimed. Also das heißt, die können teilweise bis zu 10 Minuten lang gehen. Das kann ein bisschen nervig sein.
Dann lass uns über Modifizieren sprechen. Das ist ein DIM-Modifizierer. Man kann die DIM-Daten nehmen und kann die Sprites und die Statistiken verändern. Aber wir wollen etwas mehr machen und wollen das Verhalten und nicht nur den Inhalt verändern. Also lasst uns in die Techniken reingucken. MicroNSP kompiliert etwas viel zu vier verschiedenen Sachen, aber das ist vorteilhaft, weil es ein kurzes Encoding für absolute Adressen und in 64-Bit und so, das heißt, wir können da ein bisschen was rausquetschen. Hier gibt es drei Zuweisungen und die kann man in drei quetschen. Die Micro-NSP-IDE ist verfügbar. Wenn man eine Menge Patches macht, ist es manchmal einfacher, sie in C zu schreiben, statt von Hand. Alles die ist verfügbar als Toolchain, aber ich mag ihre IDE nicht, deswegen habe ich eine Makefile etwas verändert. So. Und jetzt macht es nur das Minimum, um das zu kompilieren. Also Assembler linken und trimmen. Was es mal tut, ist, sich zu erinnern, dass das Flash eigentlich 0000 und erzeugt dann Sachen an der richtigen Stelle und den eigentlichen Inhalt. Wenn man Code schreiben möchte, dann schauen wir uns an, was in der richtigen, in der ursprünglichen Firmware ist. Das erste ist einfach alles als Makros zu schreiben und als Adressen zu referenzieren. Dann die Alternative ist, Stubs, also Abschnitte zu definieren. Das lässt einen nicht Symbole definieren, aber man kann Schnipsel definieren und eine Funktion oder eine Variable definieren, die leer ist und der Linker kann sie dann auflösen. Die eigentlich die richtige Lösung ist, ein Symboldaten von einem anderen Projekt zu importieren und dann übernimmt man das. Aber es ist binär und das nicht so einfach. Deswegen bleibe ich einfach bei der Stub-Lösung. Verschafft man sich jetzt Platz, wenn man neues Verhalten einfügen möchte? Ist es am einfachsten, wenn man den neuen Code einfach als neue Funktion schreibt, kompiliert und dann an die richtige Stelle springt. Also nehme ich diese Instruktion und verändere sie zu meinem neuen Code und setze einen Sprung zu dem, was wir nicht benutzen, hin. Und wenn es zurück zu dem ursprünglichen Verhalten geht, dann die Zeile da zeigt zu dem ursprünglichen Verhalten. So, das hier ist mein Spezialgeheimnis zu meinen Modifikationen. Ich habe ein eigenes Tool gebaut, was das simplifiziert. Und es kopiert das in Flash und macht den NXP-Assembler, so damit ich das nicht aus Ghidra kopieren muss, sondern macht das alles für sich. Es ist noch nicht Open Source, aber ich plane es in Zukunft zu öffnen. So, hier sind einige Mods. Es ist der schlechte Apfel. Und das Spezielle hier, ich habe einen polyphonischen Ton eingebaut und man kann zwei weitere Bracelets anbauen und damit hat man dann einen Dreikanalton.
Okay. So the next one is called the Vital Pad.
Das nächste heißt Vital Pad. Es ist ein Case Mod. Und man baut das um, dass es als Handheld-Konsole ist, wie VPad. Es ist mehr oder weniger ein Modchip und man installiert es davon, bekommt ein bisschen anderes Verhalten. Und es zeigt das Datum nicht out of the box und wir zeigen auch Evolutions-Countdown und das setzt die Grundlage für mein Patch-System und spätere Modifikationen. Und das war ein Kickstarter-Projekt. Das nächste große ist ein Mod-Rollup für das Vital Bracelet BE und das ist für viele als essentieller Mod gesehen und das macht einige Quality of Life Sachen wie 12 und 24 Stunden Zeit und löst einige kleine Schwierigkeiten und nervige Sachen. So, da hier hat sich die Zeit geändert. Okay, wenn Bandai das neue Update released hat, eine der Evolutionsbedingungen ist besonders präsent in dieser Version. Okay, und das letzte ist ein großer Mod für das Vital Hero. Es erzeugt sowas wie Füttern und Reinigen, und es ist besonders billig und verfügbar auf Amazon dieses Jahr. Also das war in Zusammenarbeit mit Comic Munch. Comic Munch hat den Großteil der Logik gemacht und ich habe die Logik die Programmierung gemacht, und mein spezieller Beitrag ist ein Alarmuhr, was es halt nicht bei Default gibt. So, Debugging. Keine Ahnung. Das Problem mit diesem Chub ist, es hat keine In-Circuit-Emulation, und ich fand nicht wirklich einen Distributor für den Hersteller, und dann habe ich einfach lange an den Code geguckt und wann er kaputt geht. Und in der Zukunft möchte ich vielleicht eine Emulation vielleicht in MAME implementieren, dass man wenigstens einen Debugger hat. So, und das wäre es für Erste. Hier ist ein QR-Code, wenn ihr Feedback geben wollt. Hier ist mein Kontaktinformation, Twitter, Blue Sky, Discord. Und die Kunst ist von Adarek. Und die Slides sind auch auf der Website und im Fahrplan. Und dann gibt es noch zwei weitere Slides und dann sind wir fertig.
Awesome, thank you so much, that was pretty cool. We have
okay, super, das war super cool. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Es gibt hier Mikrofone in der Mitte. Bitte stellt euch an und stellt eure Fragen. Ja, irgendwelche Fragen? Irgendwelche Fragen, ja. Egal welches Thema. Bisher haben wir nichts aus dem Internet und auch niemanden hier an den Mikrofonen. Also, naja, als du an all diesen Spielzeugen gearbeitet hast, für die ganze Zeit, was war der größte Schmerzpunkt?
Es war wahrscheinlich am ehesten debuggen, und ich wollte es halt nicht so weit das kaputt machen, dass ich den Flash-Chip neu machen musste. Es gibt nicht wirklich ein Wieder-Recovery-Dings. Also, wenn man von der SD-Karte nach zurücklesen kann, dann ist fein, aber bei den früheren, dann muss man es neu flashen, und der Reset-Pit ist auf der Rückseite, und das möchte ich einfach nicht regelmäßig machen.
Naja, okay, danke. Und Was war das Beste von den Geräten?
Ja, das ist wahrscheinlich mein erstes Micro-NSP-Target. Das ein Spiel namens Prumi Batty Chan, oder in den States Pruba Boba Stain. Es hat ein LCD-Bildschirm, und man hat etwas, was man bewegen kann und hinter dem Bildschirm gucken kann. Das war mein erstes richtiges Projekt, und das brachte mich in Spielzeug-Hacking.
Also, das hat dich da reingeholt, und dann war das einfach nur eine Spirale, ein Rabbit Hole, wo du dich reingesteigert hast, ja.
Das Vital Bracelet war einfach was anderes, was ich gesucht habe, um zu spielen, und jetzt sammle ich einfach alle.
Ja, ist auf jeden Fall schön, dass du das getan hast, weil das war ein großartiger Talk. Vielen lieben Dank, dass du uns den gegeben hast. Und lass uns die Session abschließen mit einem Applaus.